Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf uns noch Gottes Wort vorlesen aus Joel, Kapitel 1. Joel 1. Das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgegessen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen. Das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Das Feld ist verheert, der Acker trauert, denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt, die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen und Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, jammert, ihr Diener des Altars. Kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, beruft eine gemeinsame Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nah. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden? Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes. Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen. Die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen, ja, das Korn ist verwelkt. O, wie seufzt das Vieh, wie sind die Rinderherden verstört, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden gehen zugrunde. Zu dir, o Herr, will ich rufen, denn das Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt und die Flamme hat alle Bäume des offenen Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes lechzen nach dir, weil die Wasserbäche vertrocknet sind und das Feuer die Auen der Steppe verzehrt hat. Gestern Abend saß ich in einem schönen kleinen Garten bei einem Freund. Wir haben mit unseren Kindern Stockbrot gemacht unterm Sternenhimmel. Die Vögel haben wir zwitschern hören. So, es war alles so im Frühlingsmodus. Es wird schöner, es wird grüner. Es ist für mich immer wie ein kleines Paradies. So ein Stück vom Paradies, wenn man mit Christen zusammen solche Gemeinschaft in einer schönen Umgebung genießen kann. Und was Joel hier beschreibt, ist so ziemlich das Gegenteil davon. Gar nichts mehr Grünes. Die Tiere, die Vögel, die singen nicht mehr, die sind tot. Die Tiere, die trauern. Es gibt nichts, was man essen kann. Es ist alles untergegangen. Joel ist ein prophetisches Buch. Propheten haben hauptsächlich die Aufgabe, an den Bund zu erinnern. Sie haben den Bund vor Augen zu malen für das Volk. Das Volk Israel steht in einer besonderen Gemeinschaft mit Gott, so dass das Bild, das manchmal dafür verwendet wird, um das greifbar zu machen, ist die Ehe. Gott ist wie der Ehemann, die Israeliten sind wie die Braut und der Punkt ist Treue. Treue zueinander, die Treue Gottes steht über jeden Verdacht erhaben. Er ist treu. Gott wird treu sein und bei ihnen sein und sie nicht verlassen. Sie sollen Gott treu sein und Gott nicht verlassen, indem sie nach seinen Geboten wandeln, indem sie gehorsam sind. Dieser Bund ist schriftlich fixiert, das ist eine förmliche Abmachung. Teil der Abmachung war, was passiert, wenn Israel diesen Bund bricht? Dann wird Gott sie nicht mit Segen überschütten, sondern mit Gericht überziehen. Mit Plagen, die ähnlich sind wie die 10 Plagen, die Gott den Ägyptern geschickt hat. In 5. Mose 28 sind solche Dinge aufgezählt. Und ein Beispiel für die Plagen, die Gott senden würde, wenn Israel dauerhaft im Ungehorsam lebt und den Bund mit Füßen tritt, waren Heuschrecken, genau wie bei den Ägyptern. Das heißt, er würde sein Volk behandeln wie sein Feind. Und Joels Aufgabe als Prophet ist klarzumachen, das Leid, das Israel erlebt, ist kein Zufall. Es ist Gericht. Sie haben den Bund gebrochen, sie sind weit weg von Gott und müssen umkehren und nach Hause kommen. Die Heuschreckenplage, um die es geht in Joel 1, die lässt sich einreihen auf einem Spektrum von Gericht, so wie Mose es angekündigt hat. Es fängt etwas mild an mit normalen Missernten, mit Problemen, die sich auch irgendwie lösen lassen. Die Heuschrecken sind auf diesem Spektrum weiter hinten. Es folgt eigentlich nur noch ganz schlimmes Gericht. Die sind ein richtiges Alarmsignal. Im Buch Joel geht es damit weiter, dass eine menschliche Armee als nächstes kommt, wenn keine Buße geschieht. Dass eine Invasion bevorsteht. Also die Lage ist ernst und Joels Job ist, Alarm zu schlagen. Und er redet hier über diese Heuschreckenplage. Was will er? Als Prophet will er eine bestimmte Reaktion auf diese Naturkatastrophe. Er will eine Reaktion hervorrufen in seinem Volk. Er sagt in Vers 3, guck mal da, erzählt davon, was geschieht. Erzählt das euren Kindern. Die sollen es ihren Kindern erzählen und den Kindeskindern. Wenn er das sagt, dann macht er diese Heuschreckenplage dem Auszug aus Ägypten gleich. Das war auch das, was erzählt werden sollte. Die Rettungstat Gottes von Generation zu Generation. Das heißt, er will dieses Ereignis, das man ja auch als Israelit irgendwie abtun könnte, wirklich, er will wachrütteln. Und will es bis heute auch, glaube ich, für uns. Bitte lass dich vom Propheten Joel wachrütteln. Er ist von den Propheten einer, der ganz starke Bilder verwendet. Hier die Heuschrecken auch, die sollen uns schrecken. Deswegen heißen die vielleicht auch so. In Vers 4 benennt er die so. Er nennt 3 verschiedene Versionen oder Begriffe hier. Nager, Heuschrecke, Fresser. Das könnten 3 verschiedene Begriffe sein für Heuschrecken. Das könnte der Lebenszyklus der Heuschrecke darstellen. Das Vokabular ist nicht unseres. Ja? Das ist kompliziertes Hebräisch. Aber der Punkt ist, die sind da. Die Heuschrecke ist da. Du musst sie sehen. Du kannst jetzt nicht weggucken, Israel. Also Joel weckt jetzt eine Bevölkerungsgruppe nach der anderen auf. Und zwar erst die Trinker. Weil die betrifft das auch. Wenn die Heuschreckenplage kommt, die fressen alles auf. Ja? Das ist eine Wolke, die alles kahl frisst, auch so ein Weinberg, dann ist nichts mehr übrig, dann gibt es auch keinen Wein. Das heißt, es kommt irgendwann an in der Produktionskette, auch hier beim Menschen, der sündig viel trinkt. In Vers 5 sagt er, wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert. In Vers 6, denn ein Volk hat mein Land überzogen. In Vers 6 sagt er, dieses Volk hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Der Weinstock und der Feigenbaum sind im Alten Bund Bilder für Wohlstand, für den Segen, dass jeder unter seinem Feigenbaum sitzt und die Frucht seines Weinstocks genießt. Der Wohlstand ist weg. Hier verarmt eine Gesellschaft und das ist Gottes Gericht. Die Frage für dich ist vielleicht, wenn das für dich neu ist, so ein Gedanke, ja, kommst du klar damit? Ist das für dich denkbar, dass Gott so ist, dass er solche Dinge seinem Volk schickt? Oder widerspricht das deiner persönlichen Theologie? Siehst du dieses starke Bild, Heuschrecken wie Löwen? Er will deine Aufmerksamkeit als Bibelleser an sich reißen. Als nächstes spricht er alle an mit einem besonderen Bild. In Vers 8 sagt er, klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Also das Bild hier ist so wie eine Braut, die ihr Brautkleid, ihr weißes Brautkleid eintauscht gegen ein schwarzes Gewand, ein Trauerkleid. So müsste es hier aussehen. Ja, ein Sacktuch war schwarz aus Ziegenhaar, und zwar weil der Bräutigam hier vor der Hochzeit noch gestorben ist. Eine Beerdigung, da wo eine Hochzeit stattfinden sollte. So fühlt es sich an für Israel, wenn ihre Ernte komplett weg ist. Wie ein Todesfall, wie ein kollektiver Todesfall. Die Priester, die leben auch von dieser Ernte, vom Zehnten. Guck mal in Vers 9, Speisopfer und Trankopfer sind im Haus des Herrn entzogen, es trauern die Priester. Vers 10, denn das Korn ist verwüstet. Der Gottesdienst, der braucht diese Nahrungsmittel im alten Israel. Er kann nicht mehr richtig abgehalten werden. Speisopfer brauchen Speisen. Trankopfer brauchen die Frucht des Weinstocks. Man braucht die Feldfrüchte. Das heißt, hier ist ein Eingriff in den Gottesdienst als Gericht Gottes, als Wachrütteln Gottes an sein Volk. In Vers 10 ging es um Korn, hier ist alles, es ist alles weg. Die Priester selbst, die leben vom Zehnten und der wurde normalerweise als ein Zehntenteil der Ernte abgegeben. Das heißt, die kriegen nichts mehr. Als nächstes spricht er die Bauern an und die Winzer in Vers 11. Er geht durch alle Betroffenen sozusagen einmal durch. Die Bauern, Vers 11, sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock, der Feigenbaum, Granatbäume, Palmen und Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Er nennt 7 Feldfrüchte, ja, diese Dinge, und auch scheinbar in der Reihenfolge, in der sie abgeerntet werden, das trifft die Leute, wenn sie sowas hören, wenn sie sowas erleben. Die 7 steht ja auch für die Vollkommenheit. Es wäre so ein Paradies gewesen, wenn dieses Jahr all diese Dinge Frucht gebracht hätten, aber es ist alles weg. Es ist alles untergegangen. Fast alle Leute waren ja damals Bauern in Israel. Das heißt, hier, es trifft alle dieses Gericht. Und stell dir vor, scheinbar ist Joel der Einzige, der sich aufregt. Für alle anderen ist das so, ja, passt schon, scheint irgendwie, ist halt so in unserer Zeit. Es ist für Joel überhaupt nicht so. Er sagt in Vers 13, umgürtet euch, also im Klagegewand, und klagt, ihr Priester. Kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch. Vers 14, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Die Priester, die sollen das ganze Volk zusammentrommeln und man soll gemeinsam fasten, gemeinsam einen Bußgottesdienst feiern. Beten, fasten, schreien, dass Gott aufhört mit diesem Gericht. Gott sagen wir, wir sehen unsere Schuld, wir erkennen sie und bekennen sie dir. Und dann klagt Joel selber. Er weiß nämlich, so schlimm wie diese Heuschrecken jetzt sind, es kommt noch schlimmer. Die Heuschrecken waren erst der Anfang. Es kommt der Tag des Herrn. Ein Tag, an dem Gott richten wird. Ein Tag, wo er nicht nur seine Feinde richtet, sondern sogar auch sein Volk. Und davor graut es dem Propheten Joel. Es gibt dabei zwei Arten von Tag des Herrn. Den einen großen, letzten, der auch uns noch bevorsteht, den Tag des Endgerichts. Und dann gibt es manch einen anderen Tag auf den Weg dahin. Die Welt geht einmal unter für alle, aber für jeden Einzelnen kann sie immer wieder untergehen. Und für eine Gesellschaft auch, für eine Gemeinschaft. Und so ist es hier für Israel auch, dass immer wieder der Tag des Herrn sozusagen vorweggenommen wird. Mal durch Heuschrecken, mal durch andere Dinge. Und hier sehen wir den Tag des Herrn beschrieben in Vers 15. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden? Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes. Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen. Die Speichern stehen leer, die Scheunen zerfallen. Ja, das Korn ist verwelkt. Oh, wie seufzt das Vieh. Wie sind die Rinderherden zerstört, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden gehen zugrunde. Zu dir, o Herr, will ich rufen. Denn das Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt. Die Flamme hat alle Bäume des offenen Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes lechzen nach dir, weil die Wasserbäche vertrocknet sind und das Feuer die Auen der Steppe verzehrt hat. Hier ist es so dargestellt, wegen der Sünde des Menschen muss sogar die Natur leiden. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Psalm 8, wo ein gerechter König, Mensch und Gott zugleich, wie wir dann durch das Neue Testament wissen, über alles herrscht, was Gott geschaffen hat. Über die Tiere des Feldes, über die Fische im Meer. Und alles gedeiht, alles ist vollkommen. Hier ist genau das Gegenteil aufgezählt. Die Tiere können nicht mehr. Die Sünde stürzt die geordnete Schöpfung ins Chaos zurück, wie sie vor der Schöpfung war. Sie ist wüst und leer. Das ist, wo die Tendenz, die unabwendbare Tendenz der Menschheitsgeschichte hinführt, in diesen totalen Kollaps. Und jedes große Stolpern auf dem Weg ist eine Erinnerung daran. So, es wird Zeit vielleicht anzuwenden. Das war ein Schnelldurchgang durch Joel 1. Was will Joel hier? Was will er für eine Reaktion? Er sagt, was er will. Er hat hier 16 Befehle. Guck nochmal in den Text. Vers 2 sagt er, hört, achtet darauf. Vers 3, erzählt. Vers 5, wacht auf, weint, jammert. Vers 8, klage. Vers 13, umgürtet euch, klagt, jammert. Kommt her, verbringt die Nacht im Sacktuch. Vers 14, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt euch zum Haus des Herrn, schreit zum Herrn. Das sollen alle machen, selbst wenn sie nicht schuld sind. Also auch der Gerechte, der auf seinem Bauernhof sitzt und die Gebote Gottes hält, und in seiner Familie sagt, wir folgen dem Herrn, wir fallen nicht von ihm ab, egal was um uns drum herum passiert. Auch die sollen zu einer Bußveranstaltung in den Tempel kommen. und das vor Gott ausdrücken. Ich würde sogar sagen, besonders die. Wer wird es sonst machen? Der Gottlose wird hier keine Buße tun. Aber der Gerechte, der tut Buße. Der fühlt hier diesen Propheten Joel. Hier ist nicht Fremdschämen angesagt. Ja, dass der Gerechte auf seinem Hof sitzt und denkt, oh, wegen diesen Leuten ist jetzt mein Feigenbaum kahl gefressen von den Heuschrecken und die sind so schlimm und hier und das und die anderen schon wieder. Nicht Fremdschämen, sondern Fremdbuße ist, wozu Joel hier auffordert. Gibt es sowas auch heute noch? Gericht über eine ganze Gesellschaft? Und wenn ja, wie sollen wir heute reagieren? Ist heute dieser Aufruf zu kollektiver Umkehr das Richtige? Das waren die Heuschrecken von Joel. Jetzt kommen wir in der zweiten Hälfte zu den Heuschrecken Christi. Da könnt ihr gerne Offenbarung 5 aufschlagen. Offenbarung 5, da geht es um Jesus, den Sohn Gottes, unseren Herrn und ewigen Gott, der wahrer Mensch wurde und ein vollkommenes Leben geführt hat für dich, wenn du an ihn glaubst. Er hat gelitten, ist gekreuzigt worden, ist gestorben und hat damit mit seinem einmaligen Opfer alle unsere Sünden gelöscht und bezahlt, vollkommen. Und dann ist er auferstanden von den Toten und in den Himmel gefahren. Und dort sitzt er auf dem Thron und regiert über alles, was geschieht in seiner Welt, auch in jeder Gesellschaft und zu jeder Zeit. In Offenbarung 5 geht es um Jesus nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung im Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes auf dem Thron. Und es heißt dann in Offenbarung 5, Vers 1, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, das ist Jesus, ein Buch. Also das ist Gott, in Gottes Hand ist ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Also Johannes sieht in einer Vision den Thron Gottes als Symbol und dort in der Hand Gottes eine Schriftrolle. Die ist zu. Keiner kann sie öffnen. Was ist in diesem Buch drin? Gottes Plan. Gottes Plan für die Menschheitsgeschichte. Alle seine Gerichte, die jemals im Laufe der Menschheitsgeschichte ausgegossen werden sollen. Da ist jede Heuschrecke drin. Da ist jeder Krieg drin, jede Naturkatastrophe, jede Irrlehre, alles ist da verbunden. Und dann heißt es in Vers 2, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Also wer ist würdig, das Gericht Gottes auszugießen über diese Welt, über ihre Gesellschaften? Und die Antwort ist erstmal, keiner. Also wenn die Frage ist, welcher Mensch, ist die Antwort, keiner. Aber dann in Vers 5, da siehst du ihn, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Also da ist doch jemand, der dieses Buch öffnen kann und als König richten kann über diese Welt im Laufe ihrer Geschichte. Und das ist der Löwe, das ist Jesus, das Lamm, der den Tod per Auferstehung überwunden hat und jetzt über alle Dinge regiert. Und es heißt dann in Vers 6, ich sah in der Mitte des Thrones ein Lamm, wie geschlachtet. Vers 7, es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und dann guck mal in Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Vers 2. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Also Jesus ist im Himmel als König und öffnet dieses Buch. Und auf der Erde geschieht ein Gericht. Hier symbolisiert durch einen Reiter. Alles, was in der Offenbarung geschieht, kommt von diesem Thron aus, wo Jesus sitzt und regiert über alles, was geschieht. Alle Gerichte auf dieser Welt, die geschehen, kommen von ihm, durch ihn, durch seine gute Regentschaft über diese Welt. In der Offenbarung sind das dann 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen, das Endgericht. Er ist derjenige, der es schickt. Jesus Christus ist der Gott, der auch in Joels Zeiten diese Heuschrecken geschickt hat. Und das musst du verstehen, diese Gerichte, die in der Offenbarung beschrieben sind, die passieren nicht alle in einer seltsamen Zeit von 3,5 Jahren irgendwie in der Zukunft, nachdem bestimmte politische Ereignisse erfüllt sind. Die passieren während der gesamten himmlischen Regierung Jesu Christi, von Jesus von Nazareth, der auf dem Thron sitzt. Er regiert über die ganze Welt. Dort ist er im Himmel. Er ist jetzt König. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, sagen wir. Das ist, was Jesus meinte, als er sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und geht und macht alle Nationen zu Jünger. Das ist auch, was Paulus meinte, wenn er in Römer 1, Vers 18 sagt, der Zorn Gottes ist vom Himmel offenbar. Du siehst auf Erden, dass es einen Gott gibt und dass er richtet, dass er regiert, dass nicht ständig alles durchgeht, sondern es gibt einen Gott, der wirkt. Also Jesus regiert, auch heute, indem er richtet, schickt er also auch heutzutage Heuschrecken. Guck mal in Offenbarung 9. In Offenbarung 9 ist eines dieser vielfältigen Gerichte beschrieben, wieder durch starke Symbolik. Und zwar sagt er in Kapitel 9, Vers 1, ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Ein gefallener Stern, das ist ein Bild für einen gefallenen Engel, für ein geistliches Wesen, für etwas Böses, Geistliches. Das ist hier in der Lage, etwas aufzumachen. Ja, hat einen Schlüssel für einen Abgrund. Was ist in diesem Abgrund? Guck mal in Vers 2. Er öffnete den Schlund des Abgrunds. Und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und die sind jetzt anders als die von Joel. Joel beschreibt einfach Heuschrecken, Heuschrecken. Der meint das völlig wörtlich. Die haben die Leute gesehen, wie sie ihre Feldfrüchte auffressen. In der Offenbarung sind es ganz starke Symbole. Und zwar sagt Johannes in Vers 7, die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Vers 11, sie haben einen König über sich, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Also die sind gruselig, die sind auch, das sind wie so Mischwesen, also die gibt es ja so nicht, ne, solche Tiere. Und wenn es heißt, die sind teils wie ein Mensch, wie ein Löwe, wie ein Pferd, das klingt schon ultra unrein, ja, wenn man sich in einen Israeliten hineinversetzt, dass die Speziesgrenze ist überschritten, so schlechter geht es nicht. Ja? Das ist das ultimative Monsterbild. Und die sind übernatürlich. Die haben sogar einen König. Heuschrecken haben keinen König, sagt die Bibel. Diese Heuschrecken schon, die sind nicht normal. Ja? Es geht hier nicht um diese normalen Heuschrecken. Es ist irgendetwas Dämonisches. Jesus sitzt im Himmel und schickt Gericht. Eines dieser Gerichte ist, dass hier dämonische Wesen Vollmacht bekommen, was auch immer zu tun. Das sind die Heuschrecken Christi in der Offenbarung. Dass wenn eine Gesellschaft zum Beispiel dem Okkultismus verfällt, dann ist das kein Zufall. Dann könnte ein Prophet kommen und sagen, seht ihr, Gott übergibt euch diesem Gericht. Achtet darauf und werdet wach und kehrt um. Also die sind gruselig hier in der Offenbarung. Also wenn du, es ist so ein bisschen so, wenn du dachtest, Joels Heuschrecken sind schon schlimm, die Offenbarung will dir zeigen, die dämonisch angehauchten Heuschrecken Christi, die sind schlimm. Das ist sein Gericht und das ist noch krasser. Also wenn wir zu Joels Zeiten schon mit Buße und Umkehr reagieren sollen auf solche Ereignisse, wie viel mehr sollten wir heute beim Gericht Christi Buße tun und Umkehr? Deswegen ist ein Refrain in der Offenbarung auch, sie taten nicht Buße. Sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um, sie haben nicht aufgehört, ihre Götzen anzubeten. Also die weite Gesellschaft. Aber wir als Christen, wir wollen immer umkehren. Luther hat gesagt, das ist unser fröhliches Geschäft, die Buße, die Umkehr. Also Jesus-Heuschrecken hier, die sind symbolisch gemeint. Nicht wie die wörtlich gemeinten von Joel. Jesus-Heuschrecken meint alle dämonische Aktivität, die in einer Gesellschaft vorkommen kann. Also das kann meinen, den ganzen modernen Okkultismus, der sich ausbreitet, ne, in unserer Gesellschaft, im ganzen Westen. Das meint alle falschen Religionen, vom Islam bis zum Hinduismus, bis zu den christlichen Sekten, wie die Mormonen oder die Zeugen Jehovas. All diese Vermittlung von solchem Gedankengut auch in unseren Filmen und Serien und Spielen, die auch immer mehr okkulte Inhalte normalisieren. Das ist bestimmt Gericht über unsere Gesellschaft und nicht einfach Zufall. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft, die Abtreibung bei uns, das Thema Gender. Guck mal, ich wohne auf einem Bauernhof neben einem Dorf. Im Dorf hängt ein Plakat, ein Vortrag wird organisiert, Queer sein auf dem Lande. Von den Landfrauen Everswinkel organisiert. Da spricht ein Sozialpädagoge. So, das alles Mögliche, wo wir als Christen auf die Gesellschaft schauen und denken, das ist ja zum Fremdschämen. So, die schon wieder. Die Grünen und so weiter. All diese Dinge, also das fügt sich ja zu einem Bild zusammen für dich vielleicht auch. Ja? Die extrem hohen Selbstmordraten in allen westlichen Ländern, die Christenverfolgung in allen anderen Ländern, die ganze Rebellion, die wir erleben. Und was ist unsere Reaktion auf diese Dinge in unserer Gesellschaft? Augenrollen, Entrüstung, die Bunkermentalität. Wir machen das jetzt hier anders bei uns. Ja, wir schaffen das schon. Oder auch eine Abgestumpftheit, dass wir uns schützen, indem wir sagen, das prallt jetzt an mir ab. Ich kann nicht mehr. Und Zynismus. Aber Buße darüber, was dass Jesus unsere Gesellschaft richtet gerade vor unseren Augen. Das ist, was Joel von uns möchte. Ein Schmerz für diese Welt. Wir als Christen haben immer beides, großen, tiefen Schmerz darüber, wie diese Welt ist und ganz starke Hoffnung auf eine neue Welt, eine neue Schöpfung, ein neues Paradies, wo alles gut wird. Also ich denke, wir sollen heute genauso reagieren, wie Joel es von seinen Landsleuten sich gewünscht hat. Guck mal in Vers 19, nochmal in Joel 1. In Joel 1, Vers 19 sagt er, zu dir, o Herr, will ich rufen. Zu dir, o Herr, will ich rufen. Joels Heuschrecken waren Gericht über eine Gesellschaft, seine. Ja, das ist Gottes auserwähltes Volk, aber es ist lokal gebündelt. Ja, es geht um ein sehr kleines Stück Land im heutigen Mittleren Osten. Das ist das Ausmaß des Gerichts, das Joel hier beschreibt. Die Heuschrecken Christi, das Gericht von Jesus als König über die ganze Schöpfung betrifft alle. Eine ganze gottlose Welt. Er richtet und regiert die ganze Welt, jedes Volk, die gesamte menschliche Zivilisation. Wer Geld, Freizeitaktivitäten, den Beruf, die Familie, die Schönheit, was auch immer anbetet, der betet falsche Götter an und der fordert Gott den Sohn heraus, dem alle Anbetung gebührt, sich diese Anbetung zu holen per Gericht. Götzendienst, ist wirklich böse. Und unser moderner Lebensstil um uns herum ist Götzendienst. Unsere Gesellschaft hat Gott abgeschafft und dann ist ein gottförmiges Vakuum da und das zieht alles rein. Mir hat letztens jemand allen Ernstes gesagt, der früher Christ war und jetzt nicht mehr, ja, ich habe jetzt Geld, also bin ich sicher. Und das ohne Ironie. So, ne? Das ist ja wie so ein Klassiker, das hörst du ja von jeder Kanzel, dass Geld dich nicht rettet, dass Geld keine Sicherheit bietet. Das weiß auch, hätte ich gedacht, auch jeder säkulare Mensch, dass Geld nicht sicher ist. Dass du, wenn du keine Sicherheit bei Gott hast, halt ohne Sicherheit zurechtkommen musst. Da ist Geld der neue Gott für diesen Menschen. Also das ist wirklich böse und das Böse, wer das Böse anbetet, der wird böse und der erntet das Böse. Wir beten in unserem gesellschaftlichen Götzendienst berufliche Erfüllung an. Deshalb ermorden wir Babys im Mutterleib für den Beruf. Wir beten den Götzen der Schönheit und Kontrolle an. Deswegen gehen bei uns in der Gesellschaft immer mehr Menschen zu Hexen und Astrologen, um die Kontrolle zurückzugewinnen oder den Schein davon. Wir beten die Lust an, deswegen sind wir die Unzuchtgesellschaft aller Zeiten. Wir beten den Besitz an. Und deshalb ist es für uns so schlimm, dass es Einbruchswellen aus dem Ausland gibt, auf dem Dorf. Also die gottesfürchtige Reaktion auf all diese Übel unserer Zeit und auf jede Naturkatastrophe und auf jeden Krieg ist, zu Gott zu klagen und Buße zu leben, damit andere in diese Buße hineingezogen werden. Es ist okay, wenn die Menschen, mit denen du täglich zu tun hast, die Gott nicht kennen, du musst ihnen keine gute Laune vorspielen über diese Welt. Es ist richtig, wenn man dir abspürt, dass hier irgendwas nicht stimmt in unserer Gesellschaft, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, da wo du bist. Du musst nicht so tun, als wäre alles okay, nur weil wir als Gesellschaft auf einem sinkenden Schiff sind, wo alle noch so tun, als würden wir ankommen. Es ist schlimm. Und was du hast, ist eine Hoffnung, die das nicht löscht, sondern die dich befähigt, das zu tragen. Vorbildlich damit umzugehen. Zu dir, o Herr, will ich rufen, sagt Joel. Wir dürfen nicht abstumpfen als Christen. Fühle diesen Propheten und ruf zum Herrn Jesus wegen all dem Chaos, in dem seine Schöpfung versinkt. Es darf nicht so sein, wie es ist, wenn es einen Gott gibt, in seiner guten Schöpfung. Wir, vielleicht noch eine Qualifikation hier an der Stelle, das soll nicht heißen, dass jede Naturkatastrophe zum Beispiel Gericht bedeutet über jeden, den sie trifft. Ja, eine Überflutung reißt jedes Haus weg, auch das des Gerechten. Auch das des Opfers eines ungerechten Systems. Das ist nicht den Fehler von Hiobs Freunden machen, wer etwas Schlimmes erlebt, der hat etwas Schlimmes verdient. Dadurch, dass er es bekommen hat, ist der Beweis da, dass es ein Gericht über ihn ist. Sondern es gibt auch ein großes Übel in dieser Welt, dass wir das nicht erkennen können. Joel ist ein Prophet und kann das erkennen, weil das schriftlich fixiert ist. Vorher, es wird Heuschrecken geben, wenn ihr diese Götzen anbetet. Dann kommen die Heuschrecken, dann weiß Joel Bescheid und erinnert sein Volk daran. Für uns ist es nämlich auch so, dass wir in einem Bund stehen. Wir stehen im neuen Bund mit Jesus. Wir sind vereint mit allen Kindern Gottes aller Zeiten. Und wir haben auch die gleiche Logik, dass wenn wir zu Gott gehören und er wird uns nicht verlassen, dass wir auch treu leben sollen. Und dass wir auch erleben können, dass Treue zu Segen führt und Untreue uns große Schmerzen bereitet. Und deswegen will ich an das große Gebot erinnern, das unseren Bund sozusagen ausmacht, was wir, wie wir Gott treu bleiben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, was ein Prophet wie Joel von uns wollen würde. Und das ist ja Jesus' Zusammenfassung von allem, was Gott sich wünscht von seinen Leuten, die mit ihm verbunden sind. Das ist auch so ein unmögliches Gebot. Wer hat das denn jemals gemacht? Von ganzem Herzen. Das ist ja, wenn der Rest ginge, vielleicht gerade noch so. Aber all das von ganzem Herzen tun. Deinen Nächsten so sehr zum Mittelpunkt deines Denkens und Wollens machen, wie dich selbst. Also, wenn ich an euch so viel denken würde, wie ich an mich denke, das würdet ihr merken, glaube ich. Es gäbe einen großen Unterschied. Und deshalb ist es immer gut, jemanden wie Joel zu lesen und umzukehren. Denkt an Luthers erste These, dass unser ganzes Leben als Christ ein Leben in der Buße sein sollte. Dass wir das Alte absterben lassen. Dass wir echte Reue zeigen, dass wir unsere Sünde hassen und fliehen und das Neue auferstehen lassen. Die Freude, die Gott schenkt in einem Leben für das Paradies, als wären wir schon im Paradies, weil wir auf jeden Fall ins Paradies kommen. Nicht durch das, was wir tun, sondern durch den, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Dass wir das Neue, was er schafft, aufwachsen lassen bei uns, die Freude Gottes und die Liebe zu Gott und die Gehorsam zu Gott, die Frucht, die daraus entsteht, damit wir Christus ähnlicher werden und Gott verherrlichen. Das ist, was Gott in uns tun möchte, während die Welt um uns herum untergeht. Dieser Welt zum Trotz, als Zeugnis, dass auch jeder erkennen kann, es gibt einen Gott. Er ist gut und er tut Gutes. Und wenn du zu diesem Gott umkehrst, geht es dir selber gut. Und dann bringst du als Geschöpf endlich deinem Schöpfer die Ehre, die ihm gebührt. Das ist ja unser fröhliches Projekt als Christen. Gottes Ehre und unsere Freude zu vereinen als seine gehorsamen Kinder. Amen.